Hallo und herzlich willkommen zu Green Talk, der Umweltpodcast. Unser heutiger Gast studierte Betriebswirtschaftslehre an der Uni Köln, war dort bis 2006 als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig und promovierte über die Thematik internes Marketing, Unternehmenskultur und marktorientiertes Verhalten. Ihre akademische Laufbahn hat sie kontinuierlich durch Praxiserfahrung bereichert. Von 1993 bis 1999 arbeitete sie bei großvolumigen Bauprojekten im Vertriebscontrolling und Vertriebskoordination. Anschließend wechselte sie in die Industrie zu Philips Automotive Lighting und in die Beratungsbranche. Von 2001 bis 2008 war sie geschäftsführende Gesellschafterin und Beraterin für mehr als 100 Marktforschung, Marketing und Vertriebsprojekte bei der Recon GmbH. Seit 2006 lehrte sie an der RFH und seit 2008 ist sie die Leiterin unseres Studienganges Media und Marketing Management. Im September 2017 gründete sie das Rheinische Institut für deutsche Sprache, Kommunikation und Marketing. Sie liebt und interessiert sich sehr für Digitalisierung und technischen Fortschritt, sieht aber die Probleme, die damit einhergehen. Herzlich willkommen, Beate Gleitzmann.
Herzlichen Dank. Ich freue mich auf unser heutiges Gespräch.
Ja, ich mich auch. Aber zuerst mal die wichtigste Frage, wie geht es Ihnen denn so in der aktuellen Situation? Corona ist zwar schon wieder, ja, ich sag mal, ein bisschen weniger geworden in der Öffentlichkeit, aber trotzdem vielleicht Ihre Situation aktuell.
Also ich muss sagen, ich bin mit der schwierigen Corona-Situation ziemlich gut zurechtgekommen. Das Wichtigste ist natürlich, dass die Familie und die engsten Freunde, dass sie gesund bleiben, dass wir alle gesund bleiben. Und beruflich, Sie haben das angesprochen, ich habe sehr schnell meine Vorlesung und auf Online-Vorlesung umgestellt und auch die Akquise unserer Praxisprojekte, die Betreuung der Studierenden und die Prüfungen sind alle online gut abgewickelt worden. Privat muss ich sagen, kann ich auch sehr gut damit zurechtkommen. Das hat mich gar nicht belastet, weil ich ja grundsätzlich ein positiver Mensch bin und in jeder Krise eine Chance sehe. Und hinzu kommt, dass ich sehr gut alleine leben kann, alleine mit mir zurechtkomme. Und die beste Entspannung für mich ist oder die Balance zwischen Arbeit und Privatleben ist, für mich in die Natur zu gehen, im Garten zu sitzen, zu lesen, Tiere beobachten, den Himmel bewundern. Also ich kann wirklich manchmal sehr lange den Bäumen beim Wachsen zuschauen und über die Welt nachdenken. Und das hat in der Corona-Zeit perfekt geklappt. Und ich hatte sogar subjektiv das Gefühl, dass der Himmel blauer, das Gras grüner und die Tiere, insbesondere die Vögel, irgendwie glücklicher geworden sind.
Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Natur so ein bisschen mehr rauskommt, ne?
Ja.
Ist auf jeden Fall schön, dass es Ihnen gut geht. Wir sind ja ein Umwelt- und Nachhaltigkeits-Podcast. Deswegen mal kurz die Frage, wie sehen Sie persönlich Umweltschutz und Nachhaltigkeit und wie ist das vielleicht auch in Ihrem Leben so verankert?
Ja, das ist, also für mich ist es selbstverständlich und existenziell. Sie müssen sich vorstellen, ich stamme aus einem kleinen Dorf in Oberschlesien. Also wir hatten damals dort kein Luxusleben, überhaupt nicht. Im Gegenteil, das Geld war sehr knapp und die Nahrungsmittel waren noch viel knapper. Und da war die Selbstversorgung das Überlebensziel. Also hatte ich schon das als Kind mit meinen Eltern Kartoffeln angebaut, Weizen, Gemüse, Obst, habe mich um Nutztiere gekümmert. Und da habe ich sehr früh die Prinzipien der Natur auf eine natürliche Weise kennengelernt und auch verstanden. Geben und nehmen, sowie einatmen und ausatmen, den Boden Zeit lassen, sich zu erholen, den Tieren Zeit geben, zu wachsen. Und das ist etwas, womit ich aufgewachsen bin. Und ich versuche das in meinem Leben täglich zu berücksichtigen.
Wir hatten ja im Podcast schon bereits Fridays for Futures. Und ja. Der Fokus liegt ja bei Fridays for Futures hauptsächlich immer auf so Themen wie Autos, Braunkohle, das ist alles schlecht für die Umwelt. Und dabei wird ja so ein bisschen so ein großes Thema vergessen, so ein bisschen IT und Digitalisierung. Das sind ja große Energiefresser und darüber wollen wir uns auch heute eigentlich unterhalten.
Ja.
Ja, wie sehen Sie das denn? Also wir haben ja im Vorgespräch schon darüber gesprochen, Netflix, Amazon, Google und Co. Inwiefern sind diese Firmen denn wirklich Energiefresser?
Ja, das ist natürlich in der analogen Welt, Sie haben das angesprochen, das ist auch das, was für mich so ein bisschen kritisch ist. Wir konzentrieren uns in der analogen Welt alles auf Klima und auf Umweltverträglichkeit und in der digitalen Welt machen wir uns scheinbar noch nicht so Gedanken darüber. Die IT ist einer der größten Energiefresser, weil alles, was wir täglich tun, damit unser digitales Leben funktioniert, Sie müssen sich vorstellen, jährlich fließen 1,5 Zettabytes an Daten durch Rechner, Server, Clouds. Der Stromverbrauch, den die Rechenzentren verbrauchen, ist extrem. Man braucht aber auch Energie für Kühlung und für gesamte digitale Infrastruktur. Und damit steigen auch CO2-Emissionen und natürlich der Rohstoffbedarf. Heute verbrauchen Rechenzentren schon 2% des gesamten globalen Strombedarfs und emittieren so viel CO2 wie die gesamte Luftfahrtindustrie. Und es gibt Schätzungen, die sagen, bis zum Jahr 2025, da hat natürlich die Corona-Krise jetzt noch ein bisschen Auftrieb gegeben, werden 20% des weltweiten Strombedarfs, wird die IT und die Rechenzentren ausmachen. Wenn Sie heute vergleichen und die IT-Branche mit einem Land, dann müssen Sie sich vorstellen, die IT, wäre das ein Land, würde es den drittgrößten Stromverbrauch weltweit haben nach China und USA. Und allein wenn wir uns Deutschland angucken, im Jahr 2019 machte in Deutschland die Nutzung der Informations- und Kommunikationsgeräte 8% des gesamten Stromverbrauches aus, also circa 45 Terawattstunden pro Jahr. Und das ist eine enorme Größe und das entspricht circa 30 Millionen Tonnen CO2-Emissionen.
Boah, das ist ja schon eine ganze Menge. Gibt es denn auch schon Dienste, die so ein bisschen nachhaltig arbeiten oder ist gerade noch so, wie Sie gesagt haben, so dass ist noch kein Augenmerk drauf gelegt worden und jeder macht da, was er will? Oder gibt es da schon Firmen, die versuchen, ein bisschen nachhaltigeren Ansatz zu fahren?
Ja, also Digitalisierung bedeutet ja fast immer die Automatisierung, die Autonomisierung, also autonome Systeme und die Algorithmisierung. Damit ist alles angesprochen. Es gibt sicherlich positive Beispiele. Ich denke da an intelligente Stromnetze oder intelligente Verkehrsplanung. Da gibt es sicherlich gute Möglichkeiten, Nachhaltigkeit zu fördern und auch Treibhausgase einzusparen. Aber ob Digitalisierung positiv oder negativ auf die Umwelt sich auswirkt, ist wirklich pauschal gar nicht so einfach zu beantworten, weil es von sehr, sehr vielen Rahmenbedingungen abhängt. Denken Sie an die Herstellung von Computern, Tablets, Smartphones und an die vielen seltenen Rohstoffe, die wir da verbrauchen und bei manchen Smartphones alle 2 Jahre wieder entsorgen, weil die Technologie voranschreitet. Und wenn man sich so Energiefresser wie Netflix oder Sky oder Amazon anguckt, da muss man einfach immer sich vor die Augen führen, alles ist in der Cloud und der Datendurchsatz benötigt Energie. Und ich bin nicht so sicher, dass viele Menschen, die täglich streamen, sich dessen bewusst sind. Also wenn Sie zum Beispiel so ein ruckelfreies Streaming in einer guten Qualität erwarten, dann brauchen Sie, was den Datendurchsatz angeht, so mindestens 16 Megabyte pro Sekunde. Und jetzt ist es noch ein großer Unterschied, ob wir in HD oder SD streamen. Also da lässt sich zu 90% Datendurchsatz einsparen. Sie haben für circa eine Stunde Streaming in HD-Qualität verbrauchen wir 3 Gigabyte Datendurchsatz. So, 3 Stunden täglich Netflix Streaming verbrauchen wir oder könnten wir ein Jahr lang einen Kühlschrank laufen lassen. Und wenn man so bedenkt, was bedeutet das, 1 Stunde Netflix-Streaming-Audio-Auflösung in der Standard-Audio-Auflösung und ich habe einen Datendurchsatz von 1 Gigabyte oder in HD sogar 3 Gigabyte. Das sind ja erstmal reine Zahlen. Aber was bedeutet das, wenn wir 1 Stunde Standard-Auflösung streamen? Und in amerikanischen Studien kann man sagen, 1 Gigabyte Datenvolumen, also 1 Stunde Netflix in der Standardauflösung, entspricht ca. 13 Kilowatt Stromstunden. Und das ist zurzeit der Energieverbrauch eines Ein-Personen-Haushalts an 2,5 Tagen. Und jetzt muss man noch zusätzlich bedenken, dass die Produktion des Stroms für 1 Stunde Streaming verursacht ja CO2, Kohlenstoffdioxid. Und uns ist allen bekannt, dass dieses Gas eine Verstärkung des Treibhauseffektes bewirkt und damit wiederum die Ursache ist für die globale Erwärmung. So, jetzt, wenn ich das noch weiter durchdenke, dann müssen wir denken, die Produktion des Stroms für 1 Stunde Streaming verursacht einen CO2-Ausstoß von 7 Kilo. Boah. Das heißt, Streaming verursacht 1% der globalen CO2-Emissionen, beziehungsweise 20% aller Treibhausgase werden zurzeit von der Digitaltechnik verursacht. Und Netflix und Amazon Prime und sonstige Video-on-Demand-Dienste verursachen über 100 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent. Das entspricht dem CO2-Ausstoß von Griechenland. Und in der ganzen Kalkulation ist Social-Media-Videos, Facebook-, TikTok-Videos absolut gar nicht reingerechnet. Und das finde ich, das muss man einfach sich vor Augen führen. Natürlich ist es so, dass es nicht so einfach ist, das zu kalkulieren, weil der CO2-Ausstoß auch von dem Energiemix abhängig ist, den die Anbieter nutzen. Und da muss man unterscheiden, werden fossile Energieträger für die Energiegewinnung gebraucht, wie zum Beispiel Erdkohle, also Kohle, Steinkohle, Braunkohle, Erdgas, Erdöl oder nicht? Der Energiemix macht es eigentlich.
Boah, ja, das ist schon krass, wenn man sich das vorstellt, ne? Weil jeder von uns nutzt wahrscheinlich Netflix oder einen von den Anbietern Amazon, Google, ist ja eigentlich egal. Ich denke, jeder von uns wird eine der genannten Techniken nutzen. Wenn man sich dann diese Beispiele anschaut, die Sie gerade gesagt haben, das ist schon auf jeden Fall eine Menge. Also da hat man, glaube ich, auch noch nie so drüber nachgedacht, ne? Wenn man sich Netflix einen Film anguckt und so weiter, wie viel CO2 und auch Strom man gerade verbraucht, ne, für so einen HD-Film.
Ja. Ja, vor allem man muss bedenken, wenn man Netflix betrachtet, dann gibt Netflix an, dass 30% des Energiebedarfs aus Kohle und 25% aus Kernkraft gewonnen werden. Das ist bei Amazon Web Services nicht anders. Bei Amazon Web Services haben sie auch 30% werden gewonnen aus Kohleenergie und 25% aus Atomkraft. Microsoft, der gesamte Konzern, deckt 30% des Energiebedarfs aus Kohle. Chinesische Suchmaschine Baidu oder Tencent, der Online-Riese, 75% der Energie aus dreckiger Kohlekraft. Also wie mir bekannt ist, ist aktuell Google, Apple und Facebook stets bemüht, nachhaltig zu wirtschaften. Und die gewinnen zurzeit mehr als 50% aus erneuerbaren Energiequellen. Und damit meint man Erdwärme, Bioenergie, Wasserkraft, Windenergie und Solarenergie. Aber wichtig ist, dass man nicht nur den Strom betrachtet, den die Rechenzentren verbrauchen oder brauchen, um Energie zu erzeugen. Es ist nicht so einfach, den Stromverbrauch zu berechnen, weil man natürlich bedenken muss, das ist davon abhängig, auch welche Endgeräte wir nutzen als User. Also es ist ein Unterschied, nicht nur in welcher Qualität sie streamen, sondern ob sie sich vielleicht auf einem kleinen Bildschirm das anschauen oder auf einem riesen 90-Zoll-Bildschirm. Und ob sie vielleicht sogar, manche nutzen 2, 3, 4 Bildschirme parallel. Und das wird jetzt ein Problem. Es gibt ja auch interessante Studien, dass man zum Beispiel eine DVD vergleicht mit einem Video-Streaming. Und wenn Sie zum Beispiel die Herstellung, die Ressourcen, Plastik, Verpackung, Energie für die Verpackung, Transport der DVD zum Geschäft und die Fahrt des Kunden zum Geschäft, um die DVD zu kaufen, kalkulieren und das vergleichen mit einem Videostream des gleichen Films, dann muss man sagen, verbraucht das genauso viel Energie wie die Produktion der DVD. So, aber das ist psychologisch, kommen ja noch viele andere Effekte dazu und ich denke, da ist uns das gar nicht bewusst. Schauen Sie, wenn ich mir früher eine DVD gekauft habe, dann habe ich dafür Geld bezahlt, ich habe das irgendwo hingelegt, ich bin sorgsam damit umgegangen oder ich gehe sorgsam mit diesen Sachen um und häufig ist es so, dass man einen Film hat und den man gerne 2, 3, 4, 5 Mal guckt oder vielleicht 2 Jahre später nochmal guckt. Das heißt, ich habe einen völlig bewussteren und einen sorgsamen Umgang. Und ich habe das Gefühl, beim Streaming ist das gar nicht der Fall. Wir streamen, nutzen parallel, weiß nicht, parallel auf in einem anderen Raum vielleicht ein Spotify-Streaming. Dann haben wir noch auf dem Oberschenkel ein Mobiltelefon. Und wir nutzen viele Sachen parallel und verbrauchen ständig Energie. Und das ist uns einfach gar nicht bewusst. Schauen Sie das Gleiche. Also Fotos ist das gleiche Beispiel. Früher hat man eine Kamera gehabt, das hat Geld gekostet, sie mussten das entwickeln lassen und dann hatten sie tatsächlich einen achtsamen Umgang mit ihrem Bild. Ich hab heute häufig beobachtet, dass Menschen ganze Videos drehen, die Freundin noch per WhatsApp verschicken und daraus dann ein Bild generieren, um das beste Bild zu haben. Aber natürlich wird alles jahrelang irgendwo gespeichert. Irgendwo in der Cloud. Und das ist ein Problem.
Auf jeden Fall. Also gerade das Fotobeispiel, was Sie genannt haben, war ja selber auch immer. Man hat ja immer, weiß nicht, mindestens 1000 Fotos oder sowas, wenn nicht sogar mehr, teilweise auf seinem Handy, je nachdem, wie sehr man noch gerne fotografiert. Und wahrscheinlich schaut man sich über die Hälfte nie wieder an, die da abgespeichert ist. Und es kostet natürlich alles Speicherplatz. Und je nachdem, wenn man es in die Cloud noch lädt, auch wieder CO2 und Strom. Das ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Auch wenn man Netflix sich anguckt, ne, das ist schon krass. Also wenn eine DVD wirklich bis zu mir genauso viel kostet wie ein Stream, und Sie haben recht, also wenn ich kann es auch von mir persönlich sagen, wenn ich Netflix schaue, kann es aber wirklich vorkommen, dass ich dann nebenbei noch am Handy bin oder irgendwas und diesen Film vielleicht auch nicht richtig würdige, sage ich jetzt mal in dem Sinne. Und dadurch noch viel, viel mehr Strom verbrauche. Also es ist schon sehr, es ist einem, glaube ich, gar nicht so bewusst.
Ja, und das ist auch etwas, was mir wichtig ist, dass auch junge Leute und Sie sprechen, Sie haben angesprochen, Fridays for Future und so, auch junge Leute, denen muss das bewusst sein. Es ist nicht unbedingt umweltfreundlicher. Wir müssen uns wirklich vorstellen, Video-Streaming ist eine CO2-Schleuder aktuell. Und das Gleiche passiert mit allem anderen, was wir täglich machen. Schauen Sie auch Google-Suchanfragen, lösen einen Strombedarf aus. Ich bezahle das nicht direkt, deswegen wird das auch so nicht empfunden. Aber wenn Sie, es gibt ja klassische Studien, eine Google-Suchanfrage löst einen Strombedarf von 0,3 Wattstunden aus. So, das erscheint jetzt nicht viel und das, vielleicht kann sich das auch niemand vorstellen, aber wenn man das jetzt versucht zu vergleichen, die Masse der Anfragen macht es aus. 10-mal Google, einfache Suche, gleich 3 Watt pro Stunde, 20-mal googeln, gleich 6 Watt pro Stunde, bedeutet, wenn Sie 20-mal googeln, können Sie eine 12 Watt LED-Lampe 2 Stunden lang brennen lassen. Und da gibt es schöne Vergleiche. 200 Suchanfragen in Google entsprechen einem gegoogelten Hemd. Und wenn Sie jetzt die Masse anschauen, Sie können ja gleich auf livecounter.com anschauen, wie ist live aktuell die Anzahl von Google-Suchanfragen. Und wir haben, glaube ich, heute, ich mache das jetzt mal hier parallel, www.livecounter.com. Also, Anzahl der Suchanfragen live aktuell 5,6 Milliarden täglich und pro Sekunde 65.000 Suchanfragen. So, das heißt, die Einsparpotenziale verpuffen, wenn wir uns noch darüber nachdenken, dass die Rechnerkapazität sich alle anderthalb Jahre verdoppelt. Und damit, und die Webseiten werden immer komplexer und unsere Google-Suchanfragen immer intensiver, und alles geht in die Cloud.
Ich glaube, das ist ein großes Problem, was Sie gerade angesprochen haben, auch gerade mit Google, dass vielen eigentlich der wahre Preis gar nicht bewusst ist, weil man ihn ja praktisch nicht zahlt. Also ich glaube, viele mehr Leute würden sich mehr Gedanken machen, wenn sie googeln, wenn zum Beispiel jetzt ein Preis hinterstehen würde, also zum Beispiel beispielsweise eine Strom- oder CO2-Steuer in sowas hinzufügen würde, dass wenn ich suchen würde und sehen würde, okay, jedes Mal, wenn ich suche, das würde mich jetzt 10 Cent kosten. Ich glaube, da würde schon die Suchanfragen deutlich runtergehen. Man würde sich vielleicht ein bisschen bewusster darüber Gedanken machen. Weil ich kann es auch wieder von mir nur sagen, wenn ich irgendwas recherchiere, dann kann es gut mal sein, dass ich innerhalb von 10 Minuten vielleicht auch mal 20 Suchanfragen gemacht habe. Also das sind schon unglaubliche Zahlen.
Ja, und das ist einfach wichtig, finde ich, dass wir auch die komplette Wertschöpfungskette und uns die Daten vorstellen, wie die in die Cloud gehen und uns anschauen, wie viele Rechenzentren dann aktiv sind. Und das ist das Problem. Nachhaltige digitale Dienstleistung ist nicht einfach. Und ich möchte jetzt aber nicht Google an den Pranger stellen. Das tun viele. Google tut viel für die Umwelt, engagiert sich sehr stark. Beispiel ist zum Beispiel die Energy Cubes, die sie jetzt bauen, die dann sozusagen aus Gas, Wasserstoff und natürlich leider auch noch CO2 generieren. Aber Google ist schon sehr, sehr aktiv und wir dürfen die Digitalisierung nicht verteufeln. Also niemand möchte, eine Literatursuche mit Karteikarten. Ich habe das als Student gemacht, ich möchte das nicht nochmal machen. Da ist schon digital in eine Datenbank Literatur zu suchen deutlich effektiver und effizienter. Aber es ist natürlich, das Bewusstsein ist wichtig. Und nachhaltige digitale Dienstleistungen, also nachhaltige digitale Dienstleistungen, da müssen wir erst richtig gut starten. Es gibt wenige Beispiele dafür. Ich denke zum Beispiel, so Smart Grids ist für mich ein super Beispiel für eine gute nachhaltige Dienstleistung. Intelligente Netze. Die sorgen dafür, dass Stromerzeugung und Stromverbrauch optimal aufeinander abgestimmt wird. Oder Ultraeffizienzfabriken, wo die verlustfreie Produktion direkt da entsteht, wo die Menschen wohnen, so ohne Abfall, ohne Lärm, ohne Abgase und ohne Verschwendung. Aber ich glaube, digital verschwenden wir doch mit Netflix und Google-Suchanfragen und solchen Sachen viel, viel mehr Energie, und weil es wir uns das einfach nicht bewusst, dessen nicht bewusst sind.
Ja, das ist echt so. Aber genau deswegen sind wir hier, um das ein bisschen aufzuklären und vielleicht auch ein paar Leute zum Anregen, zum Nachdenken zu bewegen. Lass uns noch über Kryptowährung und Blockchain sprechen. Ist ja auch ein großes Thema gerade, auch Blockchain und so weiter. Das soll ja so ein bisschen die Zukunft sein. Man spricht immer von tollen Vorteilen, sicherer. Man braucht nicht unbedingt mehr Banken, wenn man Kryptowährung benutzt. Wie sieht es denn dort mit dem Energieverbrauch aus?
Ja, da ist es sogar noch viel, viel schlimmer. Ich meine, sie ist Ihnen sicherlich bekannt, Bitcoin ist die energieintensivste Kryptowährung. Und auch da braucht man Vergleiche. Ich denke einfach, wenn Sie sich vorstellen, wenn ein Bitcoin den Besitzer wechselt, entspricht das circa 511 Kilowattstunden Stromverbrauch. Und das entspricht 330.000 Visa-Transaktionen. Das heißt, die Transaktionskapazität eines Bitcoins ist in der Regel 8000 Mal geringer im Vergleich zu einer Visa-Transaktion. Und der Energieverbrauch pro Transaktion ist 46.000 Mal höher. Und das ist etwas, das muss man versuchen, sich vorzustellen. Ich für mich persönlich, ich versuche mir das immer vorzustellen, indem ich das irgendwie vergleiche. Zum Beispiel mit der Brenndauer einer Glühbirne. Weil den Strom bezahle ich und zu Hause mache ich mir schon Gedanken, wo ich Strom verbrauche, und ich versuche, Strom da zu verbrauchen, wo ich tatsächlich mich aktuell befinde. Also Sie werden in meinem Haushalt nicht finden, die Situation, ich sitze in meinem Büro und im Wohnzimmer und in der Küche und überall anders brennt Licht. Das heißt, wenn ich das jetzt vergleiche, die Glühbirnenbetriebsdauer eines Bitcoins, eine Bitcoin-Transaktion ist äquivalent zum Stromverbrauch, wenn Sie das mit einer tatsächlich Glühbirne vergleichen. Eine Transaktion entspricht 9 Jahren und ich glaube 200 Tagen Betriebsdauer einer Glühbirne. Natürlich muss ich bei der Visa auch, die Glühbirne 1,2 Stunden oder 1,5 Stunden betreiben. Aber wir haben die Verhältnismäßigkeit 1,5 Stunden versus 9 Jahre und 200 Tage. Und das ist schon eine Bedeutung. Ja. Bitcoins sind inzwischen, ich glaube, für 2,5% des weltweiten Energieverbrauchs verantwortlich und erzeugen 25 Millionen Tonnen CO2. Das ist also vergleichbar, wie 4 Millionen Autos mit Verbrennungsmotor in einem Jahr ausstoßen, während der gesamten, also das ist inklusive den Stromverbrauch, also nicht inklusive Benzinverbrauch. Und das muss man sich einfach vorstellen. Der CO2-Ausstoß der Digitalwährung entspricht dem CO2-Ausstoß ganzer Staaten wie Jordanien oder Sri Lanka. Man muss natürlich auch hier sagen, das ist davon abhängig, wo wird geframed und welche Energiemix nutzt dann dieses Land.
Ja, genau, zum Beispiel Bitcoin wird ja hauptsächlich, glaube ich, heutzutage noch in China gefarmt und gerade bei China sprechen wir bestimmt auch von sehr viel Kohleförderung und ja, da wissen wir auch schon, wo das hingeht, ne?
Ja, tatsächlich, die Stromerzeugung in China basiert auf Kohle und natürlich trägt das zur Erderwärmung bei. Aktuell haben wir eine sehr hohe CO2-Belastung. Ich glaube, in China 711 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Aber auch in unseren Breitengraden, schauen Sie Estland oder Georgien, ein Viertel aller Bitcoin-Mining-Farmen sitzt in Georgien und auch in Estland haben sie eine sehr hohe CO2-Intensität, fast 795 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Das sind in diesen Ländern, wo gerade gemeint wird, spielt Umweltschutz leider noch kaum eine Rolle.
Ja, oder vielleicht auch oberflächlich. Also vielleicht sieht es aus, als würden sie sich um die Umwelt kümmern, aber man vergisst dann halt, wie gesagt, immer diese IT, diese Energiefresser, wie sie gerade gesagt haben, zum Beispiel diese Kryptowährungen jetzt. Und ich meine, wir haben jetzt ja gerade auch nur über den Bitcoin geredet. Es gibt ja noch tausend andere Währungen, die vielleicht nicht so viel Energie verbrauchen, aber umso mehr sie wachsen, natürlich auch immense Summen an Energie verbrauchen werden.
So ist es. Auch Ethereum, Ripple, Nano, also auch andere Kryptowährungen stehen da in nichts nach. Da müssen wir noch viel tun, um eine wirklich grüne Kryptowährung oder eine gute Blockchain, nachhaltige Blockchain zu generieren. Aber wissen Sie, das ist ja nicht nur die Blockchain. Wir bewegen uns alle in eine Richtung, die ich denke zum Beispiel an künstliche Intelligenz. Ich im Marketing, in meinen Vorlesungen sprechen wir ständig von dem Nutzen von künstlicher Intelligenz, tolle Energien und tolle Technologien, aber auch das Training einer künstlichen Intelligenz, eines einzigen neuronalen Netzwerks, emittiert fünfmal so viel CO2 wie ein Auto während seines ganzen Lebensdauer inklusive Benzinverbrauch. Und es gibt ja interessante Studien. Letztes Jahr hat man in Amerika eine Studie gemacht mit einem ganz kleinen GPT-2-Textgenerator. Das ist eine KI, die kleine Geschichten selbst schreibt. Und die hat man einen Tag lang trainiert, also mit Daten gefüttert, Texte und Wörter geliefert und so weiter. Und dann hat man den Stromverbrauch in Emissionswerte überführt. Und das Ergebnis war erschreckend. Das Training eines einzigen Modells hat 313 Tonnen CO2 emittiert. Das ist genau das Ergebnis. Fünfmal so viel wie ein Fahrzeug im gesamten Lebenszyklus inklusive Kraftstoffverbrauch.
Und wir reden ja auch hier gerade nur über eine, ich sag mal in Anführungszeichen, eine relativ einfache KI. Wenn es jetzt zum Beispiel autonomes Fahren geht oder andere KIs, wo es noch viel mehr Learning benötigt wird, da wird ja wahrscheinlich es noch höher sein.
Ja, jetzt muss man natürlich bedenken, wenn ich die KI einmal anlerne und dann können alle Verkehrsteilnehmer das nutzen, dann wird es wieder sich positiv auswirken. Also das ist sicherlich, das muss man berücksichtigen. Aber es geht ja erstmal darum, dass wir uns bewusst machen, auch das läuft alles nur, weil es in der Cloud ist oder irgendwie für uns scheinbar automatisch passiert. Das ist nicht einfach so entstanden. Und das ist das Problem. Und das Gleiche, finde ich, muss man berücksichtigen, wenn man jetzt sich Homeoffice anguckt. Und auch da gibt es ähnliche Vergleiche, die nicht immer so ganz stimmen.
Ja, auf jeden Fall. Man hört ja immer nur von den positiven Effekten. Ne? Also CO2-Stickstoffgehalt in Städten ist gefallen. Es gab einen Newsartikel, das Wasser in Venedig ist endlich wieder sauber. Und man hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass gerade Homeoffice so ein bisschen noch, ja, so ein kleiner Umweltretter ist, in dem Sinne, für einen kurzen Zeitraum zumindest.
Ja, aber auch da, natürlich wird häufig gesagt, klimaschädlich ist der Weg zur Arbeit. Wenn Sie in Deutschland 13 Millionen Menschen betrachten, die zur Arbeit pendeln und 6 Millionen oder 6,5 Millionen davon mit dem Auto, dann ist häufig das Auto so die Sünde und bloß nicht zur Arbeit mit dem Auto fahren. Und es gibt auch durchaus Studien, die betrachten, dass man, wenn man zum Beispiel 10% der normalerweise mit dem Auto zur Arbeit fahrenden Arbeitnehmer einen Tag in der Woche zu Hause, also im Homeoffice arbeitet, ließen sich 850.000 Tonnen CO2 einsparen. So sind die Hochrechnung vieler Wissenschaftler. Aber ich finde immer, dass man jetzt auch berücksichtigen muss, was passiert zu Hause, wenn ich Homeoffice mache. Auch da habe ich jetzt zunehmend Zoom-Konferenzen, Skype-Konferenzen. Schauen Sie, ich weiß nicht, wer von Ihnen gerne mehrere Bildschirme parallel nutzt. Ich habe so in der Arbeit einen Bildschirm. Ich habe mir zu Hause irgendwie, hier habe ich mich breit gemacht und nutze jetzt drei Bildschirme parallel. Und interessanterweise habe ich mich so daran gewöhnt, ich kann fast kaum mehr gut arbeiten, wenn ich nicht diese drei Bildschirme parallel betrachte. Also für mich ist es eine echte Nachteil. Ich empfinde, das ist Nachteil, wenn ich nur einen Bildschirm habe. Und das ist auch, das mag vielleicht eine Kleinigkeit sein, aber wenn wir die Summe der Menschen betrachten, sieht das vielleicht wieder anders aus. Und das Gleiche bei Videokonferenzen. Was verbraucht eine Minute Videokonferenz an Strom? Und wie viel CO2-Äquivalenz habe ich? Und es gibt ja, also wenn Sie jetzt 1:1 Zoom-Meeting betrachten, also in Video, in HD-Qualität, dann liegen Sie bei ca. 810 Megabyte. Ein Gruppen-Zoom-Meeting, da liegen Sie schon in HD bei 1,2 Gigabyte. Und dann haben Sie exakt die gleichen Werte, die wir schon angesprochen haben. Und ich denke, also ich weiß nicht, aber zu Hause, da erwische ich mich selbst da manchmal so Sachen. Schauen Sie, wer von Ihnen macht zu Hause nachts das WLAN aus?
Wahrscheinlich keiner.
Wer macht das Handy aus? Meine Tochter, die macht das Handy eigentlich nie aus. Die lädt es nachts und vergisst es meistens, das irgendwie runterzufahren. Es ist auch zu langsam wieder beim Hochfahren und solche. Also wir nutzen fast alle Geräte 24 Stunden lang im Standby-Modus. Das ist auch nicht notwendig.
Wir nutzen zum Beispiel zu Hause von Unity Media einen Receiver. Also der ist mittlerweile auch schon so weit, dass es wirklich viel zu lange dauert, weil ich ihn komplett ausschalten muss. Und deswegen wird er immer in diesen, ja, die nennen das zwar Echo-Standby-Modus, aber er ist auf jeden Fall immer an, damit man einfach direkt auf den Knopf drücken kann und bam, der Fernseher ist an, es kann losgehen. Sowas zum Beispiel habe ich mich auch, oder gut, Router stecke ich auch nie aus, genauso wie mein Handy. Mein Handy ist auch eigentlich 24/7 an. Da haben Sie schon recht.
Ja, es ist tatsächlich, und die Corona-Krise zeigt es. Also ich finde, das, was jetzt passiert ist, in den letzten Monaten, da hat man ja alles runtergefahren. Flugzeuge waren auf dem Boden, Fabriken standen still, Autoverkehr steht still, Lockdown-Zeit, wir sind alle zu Hause im Homeoffice. Natürlich konnte man einen Emissionsrückgang feststellen. Aber komischerweise die höchste CO2-Konzentration in der Luft. Und das Umweltamt stellte an der Messstation an der Zugspitze letztens 418 ppm und damit fast, also 3 ppm mehr als 2019 und das in der Corona-Zeit. Und das ist für mich ein Hinweis darauf, da ist natürlich, ist CO2 nicht nur von der Emission abhängig, sondern von der Art und Weise oder von der Zeit, der Verweildauer von Kohlendioxid in der Atmosphäre. Aber wir müssen echt bedenken, Mobilfunknutzung und alles, was Sie gerade angesprochen haben, das ist eine omnipräsente Strahlung. Und Strahlenenergie geht immer in Wärme über. Und das hat Auswirkungen auf die Erderwärmung. Jetzt bin ich kein Experte in Strahlenenergie, aber ich bin sicher, die nächsten Studien dieses Jahr oder im nächsten Jahr werden das nochmal verdeutlichen. Wir müssen einfach unser Verhältnis auch zu den digitalen Produkten und Dienstleistungen ein bisschen anpassen und überdenken.
Ich glaube, das ist, wie gesagt, da muss auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf das Thema in der Öffentlichkeit gelenkt werden, weil ich denke, es ist nicht vielen bewusst, wie viel Energie wirklich durch solche also für uns Kleinigkeiten wirklich verbraucht wird. Ne? Man drückt einfach mal kurz auf Stream, man nutzt mal kurz sein Handy, lässt es die ganze Nacht an. man hat 5 Bildschirme, weil man sich dann gewöhnt hat, oder man nutzt Blockchain, aber sieht halt einfach nicht die Konsequenzen dahinter.
Ja, und ich glaube auch, dass viele junge Leute, wenn sie sich zum Beispiel für einen Streaming-Anbieter entscheiden sollen oder ach, allein Gaming, auch das ist ein Riesenthema, dass sie es also nicht im Hinterkopf haben, was bedeutet das für die Umwelt. Noch nicht. Ich bin sicher, dass es kommt. Also vielleicht so als, für mich ist es wichtig, ich bin ein echter Verfechter der KI. Ich liebe diese ganzen Technologien bin mir aber selbst immer im Hintergrund bewusst, das Training und die Validierungsdatensätze sind sehr, sehr aufwendig. Sie stehen dann Millionen Nutzen zur Verfügung. Das ist das Positive. Wir haben positive Effekte der Digitalisierung. Aber ich bin echt überzeugt davon. Wir müssen in Zukunft die Forschung und Entwicklung noch stärker auf energieeffiziente Rechner und Technologien antreiben. Wir haben immer noch zu starkes Verweilen in unseren alten Strukturen. Wir müssen versuchen, die Energie, die wir erzeugen, am besten vor Ort erzeugen und dann, wenn sie einen Mehrwert bringt. Also, und alles, was nicht gebraucht wird, also diese Verschwendung ist fürchterlich.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber ich denke, dafür ist der Podcast auch ein guter Anfang, dass man ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf das ganze Thema hier lenkt. Weil es, wie gesagt, ich denke, 90% der Hörer würde es wahrscheinlich nicht bewusst gewesen sein, wie viel sie wirklich selber an CO2 und Strom verbrauchen. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sie haben mir wirklich noch einige Sachen erklärt und aufgedeckt, wo ich mir gar nicht so bewusst drüber war, über den ganzen Verbrauch, den ich da selber auch betreibe. Und ja, vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Ja, ich bedanke mich ebenfalls und hoffe natürlich, dass jeder von uns, der jetzt zugehört hat oder später sich nochmal den Podcast anschaut und anhört, jeder muss bei sich selbst anfangen. Und ich denke, das ist ein guter Weg für die Zukunft. Und die Erde gehört uns allen und wir müssen wirklich sehr, sehr, sehr sorgsam damit umgehen. Das ist, ja, es gibt ja leider nicht viele Völker, die darauf achten, dass man sehr sorgsam mit der Umwelt umgeht. Also ich glaube, die älteste Tradition der Anden, die wirklich zu den ältesten Traditionen der Erde zählt, für die ist das noch selbstverständlich. Oder nehmen Sie Naturvölker, die achten auf den Ausgleich mit der Natur herzustellen. Wir zählen leider nicht mehr dazu. Und dieses immer mehr, immer schneller, immer omnipräsent sein, das ist eigentlich, wissen Sie, ich verstehe das nicht. Ich verstehe manche Sachen einfach nicht. Schauen Sie, ich verstehe zum Beispiel, dass es ist sinnvoll ist, ein Fahrrad mit einer Elektrobatterie anzutreiben. Das verstehe ich, finde ich super für Menschen, die vielleicht etwas gehbehindert sind, für Menschen, die älter sind, für die vielleicht so Mobilität beschwerlicher wird. Aber ich kann nicht nachvollziehen, wofür eine Elektrobatterie in einem Kinderfahrrad notwendig ist. Und ich sehe auf der Straße immer mehr Kinder, die mit einem Elektrofahrrad fahren. Ich weiß auch nicht, warum manche Menschen für ein digitales Laufband zu Hause viel Geld ausgeben mit einem Bildschirm und auf im Bildschirm wird projiziert irgendein Trainer und dann heißt es, du holst dir die Welt oder du holst dir den Weg nach Hause. Wieso nimmt man sich nicht ein Fahrrad und fährt in die Natur?
Ja, gut,
und das ist etwas, was wir überlegen müssen.
Dieses ganze Thema Virtual Reality ist ja auch ein großes aufkommendes Ding, ne? Also dass man gibt ja schon 8K-Fernseher oder auch Brillen, wo man sich schon praktisch in den Zoo oder in die freie Natur von Tieren, reinbeamen kann. Finde ich einerseits einen Vorteil, weil man muss ja nicht die Tiere in seiner natürlichen Umgebung stören. Andererseits natürlich auch wieder mega Stromverbrauch. Und wie Sie schon gesagt haben, warum geht man nicht einfach raus, um Fahrrad zu fahren oder zu laufen? Und genau das gleiche mit den Kindern. Also ich glaube, kein Kind benötigt ein Elektrofahrrad.
Ja, und das sind so Kleinigkeiten, die, wenn man wirklich bewusst sich umschaut, wird jeder von uns feststellen, Ein paar Sachen entwickeln sich in keine gute Richtung und es tut mir gut, wenn ich heute dazu was beitragen könnte, dass wir ein bisschen bewusster in dieser Sache sind. Also auch mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich bedanke mich bei Ihnen sehr, sehr herzlich für dieses Gespräch heute.
Ich habe zu danken.
Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss. Das war Green Talk, der Umwelt- und Nachhaltigkeitspodcast. Wenn ihr Bock auf noch weitere Themen habt, schaut gerne unsere alten Folgen vorbei und folgt uns gerne auf Social Media.